Ein lückenloses Bild des Ngoku Otari lag nun vor. Grammatische Regeln und umgangssprachliche Gepflogenheiten, die Ableitungen der Wortwurzeln und die Formen der Wortbildung ließen sich systematisch und einleuchtend erklären. Nur ein vorkommendes rhetorisches Element bildete eine Ausnahme. Es war unerklärt geblieben. Man konnte nicht einmal sagen, ob es verbal oder substantivisch war. Nirgends wollte der unverdaute Brocken in der Grammatik Platz nehmen. Ihm wurde der längste Abschnitt in der Einleitung gewidmet. Die Eingeborenen konnten keine Auskünfte darüber geben. Sie beriefen sich darauf, dass es ihnen doch eindeutig sei, nie gäbe es darüber Missverständnisse. Sie hatten nicht Unrecht. Aber die Klarheit, von der sie sprachen, war nur eine Frage der Verwendung. Jeder wusste, wo der Ausdruck hinzustellen war und welche rednerische Wirkungen er hervorrief. Es war eine Girlande oder ein Ausruf, der dem zuvor Gesagten Nachdruck verlieh. Er wurde wie eine Gebärde gesetzt. Strenge Regeln entschieden, wo er vorkommen konnte und vor allem, wem der Ausdruck zustand. Er hatte also neben der sprachlichen Bedeutung eine zeremonielle oder rituale Kraft. Die Wendung stand immer am Ende einer Äußerung. Sie konnte sogar nach jedem Satz vorkommen. Dazu mussten allerdings zwei Bedingungen erfüllt sein. Der Satz musste ein gewichtiges Argument bilden. Er sollte auch gemessen und würdig vorgetragen werden. Die zweite Bedingung betraf das Ansehen des Sprechers oder seinen Rang. Den Ausdruck, nach jedem Satz zu sagen, war ein Vorrecht, das allein den Häuptlingen und Dorfältesten zukam. Niederen Personen wurde der häufige Gebrauch als Frevel angekreidet. So jedenfalls wurde es noch von den Missionaren geschildert, auch wenn es ihnen widerstrebte, den bloßen Ausgeburten eines heidnischen Aberglaubens den Begriff eines Sakrilegs zuzugestehen. In den 50er Jahren hatte die rasch fortschreitende Auflösung der traditionellen Stammesstrukturen schon dazu geführt, dass es nur noch als gespreizt und wichtigtuerisch galt, wenn Menschen ohne Rang den kostbaren Ausdruck häufig wiederholten. Als ich das erste Mal auf eine Beschreibung dieser sprachlichen Eigentümlichkeit stieß, erinnerte sie mich an die Indianerbücher, die ich als Kind auf Deutsch gelesen hatte. Darin beschlossen würdige Gestalten ihre Äußerungen mit »Huck, ich habe gesprochen«. Ebenso ist der Ausdruck den Ngoku Otari ein Besiegeln. Er drückt der Äußerung das Siegel der Autorität auf. Er versiegelt die Angelegenheit als eine in sich abgeschlossene Sache, der es nichts weiter hinzuzufügen gibt. Jede Widerrede ist abgetan. Die Worte stehen nicht zur Diskussion. Soweit sind sich die Fachgelehrten der Ngoku Otari-Zivilisation einig. Der Ausdruck selbst hat sich aber allen Versuchen einer Aufklärung entzogen. Es ist nie gelungen, seine wörtliche Bedeutung festzustellen, die Wortwurzeln in der Familie Ngokumba-Sprachen aufzufinden, unter denen Utari einer der verbreitetsten Dialekte ist, oder die Verwandtschaft der Phoneme mit anderen Elementen des Klangschatzes nachzuweisen. Ebenso wenig hat man den unvermittelt ausgestoßenen Ruf am Ende eines Satzes mit den rhetorischen Gepflogenheiten der Sprache in Einklang bringen können. Die Afrikanisten aus Hamburg hatten bereits die Vermutung geäußert, der Ausdruck könne einer anderen, seither ausgestorbenen Sprache entlehnt sein. Das Standesprestige hatte sie an eine Unterwerfung der Ngoku Otari in früheren Jahrhunderten durch einen kriegerischen Nachbarstamm denken lassen. In diesem Punkt hatten sie sich zwar geirrt, in wesentlichen Zügen hat sich ihre Hypothese neuerdings jedoch aus Handelsarchiven erhärten lassen. Wir müssen geschichtlich zurückgreifen. Die von der Ostindischen Kompanie herausgegebenen Annalen der höchst seltsamen Abenteuer, absonderlichen Beobachtungen und gefahrreichen Entdeckungen etc. der Kauffahrteischiffe seiner Majestät enthalten in dem Band von 1770 den Bericht einer Rettung. Er stammt aus der Feder des Jonathan Phoebus Smith, Kapitän der Pride of Bengal. Nachdem das Schiff 1768 vom Humber nach Kolkata in See gestochen war, erlitt es in einem Sturm vor der Küste Westafrikas Schäden, zu deren Reparatur der Kapitän eine Bucht anlaufen ließ. Dort freundete sich die Besatzung mit den Eingeborenen an. Unter ihnen lebend fand sie zwei greise Franzosen, Nicolas Baptiste Giffard und Louis-Pierre Doge. Sie drangen darauf, mit zurück in die Zivilisation genommen zu werden. Beide schifften sich ein, als die Pride of Bengal wieder auslief, und schließlich erreichte Giffard auf dem Weg über Kolkata unversehrt Europa, während Doge noch auf der Rückreise erkrankte und starb. Smith berichtete die Geschichte der Franzosen wie folgt. Bei der Rückkehr von den Molukken mit einer Ladung Gewürze ging ihr Schiff, die Colombe de Brest, 1722 vor Westafrika verloren. 17 Mann der 31-köpfigen Besatzung ertranken. Die anderen 14, an den Strand gespült und halbtot vor Erschöpfung, wurden von den Eingeborenen gesund gepflegt. Im Lauf der Jahre starben die älteren Männer, bis nur Doge und Giffard übrig blieben, von denen der letztere, erst 16 Jahre alt, zur Zeit des Untergangs der Moses an Bord der Colombe gewesen war. Smith schreibt, dass die Eingeborenen die ganzen 46 Jahre die Franzosen als Gäste freigehalten hätten. Die Überlebenden kamen ihm jedoch mürrisch und unzufrieden vor. Der Verlust der Colombe von Brest ist sowohl aus den Unterlagen der Brester Handelskammer wie aus dem Archiv von Lloyd's nachgewiesen. Lloyd's of London waren als Rückversicherer zur Höhe von einem Drittel des Kaskoschiffswerts beteiligt und der Anspruch der französischen Eigner wurde in dem 1724 abgeschlossenen Zweijahreskonto reguliert. Verwundert spricht Smith von dem Hang der Franzosen zu ständigen Klagen. Wenn wir diesen Hinweis berücksichtigen, ergibt sich folgendes Bild. Aus einem nicht mehr feststellbaren Grund, der in den Auffassungen oder vielleicht in den Mythen des Stammes gelegen haben wird, haben die Eingeborenen den Schiffbrüchigen zuvorkommend behandelt. Keine anderen Schiffe liefen die Küste jemals an. Die Seeleute konnten nicht mehr auf eine Rückkehr nach Europa hoffen. Da sie außerdem mit allem Nötigen versehen wurden und sich um nichts zu mühen brauchten, verfielen sie in Langeweile und Unzufriedenheit. Der Gesprächsstoff ging ihnen aus. Die Unterhaltung mit den Eingeborenen, schon von der Sprache her schwierig, scheinen sie aus Hochmut mehr oder weniger verschmäht zu haben. Das Selbstmitleid nahm überhand. Sie klagten einander. Die ungewohnte Kost der Eingeborenen war nicht zu genießen. Die Hitze war zu heiß. Der Monsun dauerte zu lange. Die Abgeschnittenheit ihrer Lage ließ sich nicht ertragen. Die afrikanischen Beschützer waren zu fremdartig oder, wie die Franzosen sagten, zu unzivilisiert. Fast jeden Seufzer beschlossen sie mit einem tief empfundenen General Boll. Das heißt, ich habe die Schnauze voll oder mir hängt's zum Hals heraus. Oft auch mit dem kürzeren Ralboll. Die Schwarzen, die mit Verehrung zu den Franzosen aufsahen, ihre Sprache aber nicht lernten, übernahmen schließlich diese Gewohnheit. So gelangte Ralboll, phonetisch nur leicht verändert, als Bekräftigung und Coda in das Ngoko Utare. Aus derselben Epoche, jedoch aus Großbritannien, von Horace Walpole aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ein Anzeigentext. Und er hat wohlgemerkt nur diese Anzeige geschrieben und veröffentlicht, eine Reklame für ein Buch. Das Buch selber ist nicht erschienen, er hat das nur diese Reklame erfunden. Und ich lese daraus den Text, das ist ein Buch in 10 Bänden, ich lese daraus den Text, der das Ganze anzeigt, das ganze Werk und dann die Inhaltsangabe in der Anzeige für den ersten Band. Am heutigen Tag ist in 10 Foliobänden die Geschichte der guten Manieren erschienen, von der Erschaffung der Welt bis zu unserer Zeit. Ausgedrückt in Förmlichkeiten und Sitten und zum Gebrauch in Kirchen, bei Besuchen, Krönungen und so weiter bestimmt.
zusammengestellt aus den Schriften der besten Verfasser wie Bakers Chronik, dem vollständigen Tanzmeister, dem Völkerrecht, dem markgräflichen Mahner, den Leitfaden für Gendarmen, Picards religiösen Zeremonien und so weiter. Das Ganze auf die durchschnittlichsten Fähigkeiten eingerichtet, ob es sich gleich um Damen des Hochadels, königliche Haushofmeister, Botschafter, Bischöfe, Friedensrichter, königliche Zeremonienmeister, Barbiere oder Kammerzofen handele. Von dem Verfasser der ganzen Pflicht des Menschen. Notabene die 8 letzten Bände von 10, die sich auf Deutschland beziehen, sind getrennt zu haben. Zu ihren Füßen krümmet er sich. Richter 5, Vers 27. Gedruckt in Dublin. Nachgedruckt zu London, in London für Clement Court Herald bei dem Zeichendiscampen de Mock in Ave Maria Lane. Erstes Buch, Kapitel 1, von der Wohlerzogenheit im Allgemeinen, ihr Gebrauch und Missbrauch. Kapitel 2, von Förmlichkeiten, weshalb manche abgeschafft und andere beibehalten werden. Kapitel 3, von ihrem Ursprung und Altertum. Kapitel 4, von der Rohheit, weshalb sie mitunter für Witz gilt. Einige Bestrebungen zu beweisen, dass Grobheit und Bestialität keine Zeichen von Mut sind. Kapitel 5, eine kritische Untersuchung, ob der schwarze Prinz alle guten Manieren missbilligte, außer wenn in tatsächlichem Krieg mit Frankreich begriffen. Kapitel 6, Ursprung des Knickses, Evas vor ihrem Schatten in einem Brunnen. Kapitel 7. Die Einrichtung der Herzoginnen. Doppelpunkt. Die Schlange redete Eva an, euer Gnaden. Das ist die englische Anrede für eine Herzogin. Kapitel 8. Eine Abschweifung über illegitime Prinzen und weshalb sie die ganze Würde des Vaters erlangen und nichts von der Niedrigkeit der Mutter. Kapitel 9. Untersuchung, ob Adam Eva in Gesellschaft mit Madame oder mit meine Liebe angesprochen hat. Die letztere Ansicht von dem Konzil von Nizza verurteilt. Kapitel 10. Wer zuerst durch die Pforte des Paradieses geschritten ist, Adam oder Eva? Ich danke Ihnen.
Sehr geehrte Damen und Herren, das war Schuld, jener Schriftsteller, der in New York lebt, den wir hierher geholt haben. Ich begrüße Sie hiermit noch einmal und jetzt sehr deutlich zu dieser Veranstaltung des Rat für Formgebung, der hier in Frankfurt ja ansässig ist seit Beginn dieses Jahres. Der Rat für Formgebung, jene, so heißt es im bürokratischen Deutsch, gesamtstaatliche Repräsentanz des deutschen Design. Und eine Veranstaltung der Initiative Industriekultur, vor der ich mich gegenüber Herrn Bachinger ein wenig verbeuge, der da einer der Initiatoren mit ist. Wir haben gemeint, dieses Thema hat sehr viel mit sowohl den Aufgaben eines Rat für Formgebung, also mit Design zu tun und mit dem ganzen kontextuellen Umfeld, und es hat mit Industriekultur zu tun.